The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 5. März.
Dieser Bundeskanzler hat gute Chancen, dass er meine Geschichte eingeht als der Neville Chamberlain des 21. Jahrhunderts.
Das war der große Appeaser, der glaubte, Hitler befrieden zu können.
Genau, der zurückkam aus München und Peace in our time verkündete und nur die Aggressionslust dieses Diktators befeuert hat.
Olaf Scholz, der neue Chamberlain? Wenn Tom Enders, ehemals der Vorstandschef von Airbus, diesen historischen Vergleich aufruft, dann ist das nicht positiv gemeint. Neville Chamberlain ging in die Geschichte ein als der Mann, der Hitler eben nicht durchschaute, der ihn verharmloste, der ihn unterschätzte und dadurch am Ende eben nicht den Beginn des Zweiten Weltkrieges verhindern konnte. Wer war also dieser Mann? Chamberlain, Jahrgang 1869. Er versuchte sich zunächst erfolglos als Farmer auf den Bahamas, in Papas Firma, wurde dann Metallfabrikant in England und ging am Ende in die Politik. Er zog für die Tories, die Konservativen, im Unterhaus ein. Er war Postminister, er war Gesundheitsminister und dann, ohne außenpolitische Erfahrung, plötzlich Premierminister von Großbritannien 1937.
After a long and distinguished political career, Mr. Baldwin retires with honor and the title of Earl Baldwin of Bewdley. And Mr. Neville Chamberlain has accepted the premiership in his place. We wish them both well.
Mit Chamberlain kam ein Mann ins Amt, der Außenpolitik eben bis dahin nur vom Fernseher kannte. Sie nicht verstand und am Ende eben auch tragisch an ihr scheiterte. Hitler war schon 4 Jahre im Amt, als Regierungschef, als Chamberlain antrat.
Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
1938 traf Chamberlain dann mehrfach den Diktator Hitler. Er empfand dessen Forderungen, nämlich der Anspruch auf das tschechoslowakische Sudetenland mit seiner deutschen Minderheit. Diesen Anspruch empfand Chamberlain als berechtigt. Chamberlain hoffte, durch Nachgiebigkeit gegenüber der territorialen Expansionslust von Nazi-Deutschland einen Krieg zu verhindern. Appeasement nannte man das damals. In den britischen Nachrichten wurde sein Besuch bei Hitler dargestellt als eine rettende Friedensmission, die das deutsche Volk begeisterte.
In millions of German hearts, Mr. Chamberlain represents the man who wants to preserve peace. And not all the propaganda in the world can disguise that fact. When he lands at Cologne, he is received as a friend by the German people.
Am Ende stand das Münchner Abkommen von 1938, das heute als Granatenfehler des Westens gilt. Hitler hat es unterschrieben, weil er tatsächlich sein Sudetenland bekam. Ohne Waffengewalt, einfach geschenkt. Die Tschechoslowakei wurde amputiert. Chamberlain sorgte für die Betäubung. Hitler hatte seine Forderung auf spektakuläre Weise dank der Appeasement-Politik erfüllt bekommen. Chamberlain kehrte nach Großbritannien zurück und ließ sich als Kriegsverhinderer feiern. Aber heute wissen wir, dieser Frieden war nur ein kleiner Aufschub vor dem großen Knall. Es war kein echter Frieden. Es war der Auftakt zum Zweiten Weltkrieg. Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht den Nachbarstaat Polen.
Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Chamberlain erklärte daraufhin, und zwar zutiefst erschüttert, Deutschland den Krieg. Was für ein bitterer Tag für mich, sagte der britische Regierungschef, dessen Besänftigungspolitik sich als die größte Illusion des 20. Jahrhunderts enttarnt hatte.
And that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me. That all my long struggle to win peace has failed.
Kurz darauf gab Chamberlain sein Amt ab und starb wenige Monate später. Er war, das darf man heute so sagen, die wahrscheinlich trostloseste Type dieses Kriegsjahrhunderts. Dabei hatte Hitler doch nie Zweifel daran gelassen, wie er über die Zukunft dachte, wie verächtlich er auf die Diplomatie des Westens blickte. Er wollte den Krieg und er begann den Krieg.
Wenn wir diese Gemeinschaft bilden, einverschworen, allem entschlossen, niemals gewillt zu kapitulieren, dann wird unser Wille jeder Not Herr werden.
Auch Putin verspottet heute den Westen. Er meldet Ansprüche an auf fremde Länder. Er brüstet sich damit, ein brutaler Kriegsherr zu sein, der das Ende der Zivilisation herbeiführen könnte. Der Westen, sagt er, wisse doch gar nicht mehr, was Krieg bedeutet.
Und das würde bedeuten, das Ende der Zivilisation. Wissen Sie, verstehen die das überhaupt nicht? Das sind Menschen, die nie große Prüfungen erlebt haben. Die haben vergessen, was ein Krieg bedeutet.
Ist Wladimir Putin ein zweiter Hitler? Heute nicht. Aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Die pseudo-historische Herleitung der Invasionsgründe, zum Beispiel der verächtliche Blick auf den Westen und die Demokratie, die als Herrschaft der Schwäche gesehen wird. Und drittens auch das brutale Verfolgen von Andersdenkenden, Erschießen, Vergiften, egal. Und Olaf Scholz versucht Putin nicht zu provozieren, will den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen, er will ihn nicht eskalieren, aber das ist eben nicht dasselbe. Deswegen gibt es keinen Taurus, deswegen keine Rückeroberung der Krim mit deutscher Zustimmung, deshalb auch keinen Beschuss auf russisches Territorium, auch wenn dort die Munition für das ukrainische Schlachtfeld lagert. Scholz glaubt an die Befriedung. Befriedung mit Putin. Tom Enders leuchtet genau das nicht ein.
Und ich verstehe überhaupt nicht, was politisch, moralisch, strategisch daran sein soll, wenn russisches Territorium Sanktuarium ist.
Sanktuarium bedeutet Heiligtum. Ist Scholz also ein Chamberlain des 21. Jahrhunderts? Naja, das Schicksal des Olaf Scholz und damit auch seine historische Rezeption hängt jetzt entscheidend davon ab, wie Putin sich weiterentwickelt. Lässt er sich politisch einhegen oder wird er Hitler sogar noch an Grausamkeit überbieten? Die zugespitzte Frage können wir heute Morgen stellen, aber erst übermorgen beantworten. Ist Putin ein normaler, aggressiver Despot oder ein Hitler mit Atombombe? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, mit General Harald Kujat. Und wir sprechen über die vermeintliche Wunderwaffe, den Taurus, den er, nun ja, sagen wir mal, eher skeptisch beurteilt.
Es gibt keine Wunderwaffen. Es gibt sie nicht. Sondern das Schicksal, das militärische Schicksal wird auf dem Schlachtfeld entschieden von den Soldaten. Die Wunderwaffen, das haben wir ja diese Erfahrung gemacht, das ist alles politisches Getöse und Blendwerk, nichts weiter.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß ganz genau, wie die Apple-Aktie auf die hohe Wettbewerbsstrafe der Europäischen Union reagiert. Außerdem stellen wir fest, dass mittlerweile nicht nur Joe Biden Gedächtnislücken zeigt, sondern auch sein Kontrahent Donald Trump. Und wir erleben einen überraschenden Boom, einen Boom in der Welt der Sammelleidenschaft. In diesen Tagen hatten wir im Pioneer Briefing Podcast immer wieder Gesprächspartner, die sich vehement für einen Einsatz der Marschflugkörper im Ukraine-Krieg ausgesprochen haben. Es ging meistens um Taurus, angefangen von dem ehemaligen Brigadegeneral Klaus Wittmann vor gut einer Woche, der im Pioneer Briefing Interview offen für den Einsatz dieser Waffe warb und die militärischen Vorzüge besonders hervorhob.
Und da spielt der Marschflugkörper Taurus eine entscheidende Rolle. 500 Kilometer Reichweite, der kann aus sicherer Entfernung hinter der russischen Front die russische Führungsfähigkeit und Logistik erheblich beeinträchtigen und teilweise abschneiden.
Gestern dann im Pioneer Briefing ähnliche Töne vom Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, dem ehemaligen Airbus-Chef Tom Enders.
Ja, ich hätte Taurus geliefert.
Mich haben daraufhin viele Zuschriften von Hörerinnen und Hörern erreicht, die mich freundlich, aber bestimmt an das Motto von The Pioneer erinnerten. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Also, wo sind die Stimmen, fragten diese Briefeschreiber, die diesen Einsatz kritisch sehen. Ich habe mich auf die Suche gemacht und bin auf den ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr gestoßen, Harald Kujat. Er sieht den Einsatz von Taurus höchst kritisch. Er ist ganz dicht bei unserem Bundeskanzler. Hören wir auch seinen Argumenten aufmerksam zu. Einen schönen guten Morgen, Harald Kujat.
Guten Morgen.
Der Bundeskanzler hat sich dagegen entschlossen, diese Marschflugkörper vom Typ Taurus zu liefern. Viele kritisieren ihn dafür, Sie nicht.
Ich kritisiere ihn überhaupt nicht dafür, weil ich hundertprozentig seiner Meinung bin. Denn ich halte seine Entscheidung für strategisch richtig. Ich finde auch, dass sie im Einklang mit unseren nationalen Sicherheitsinteressen ist. Und sie lässt auch keine verfassungsrechtlichen Zweifel aufkommen. Und diese drei Aspekte sind für mich sozusagen die Leitlinie, auf der ich argumentiere.
Aber der vierte Aspekt wäre doch vielleicht, wie wollen Sie denn diesen Krieg gewinnen, Herr Kujat, wenn nicht die Waffensysteme, die Ukraine wünscht sich dieses Waffensystem, Sie wissen das, um die Nachschubwege der Russen blockieren, abschneiden zu können. Wie soll der Krieg da gewonnen werden?
Ich differenziere zwischen einem Krieg gewinnen, das heißt, man gewinnt einen Krieg, wenn man die politischen Ziele erreicht, deretwegen man diesen Krieg führt. Diesen Krieg können die Russen nicht gewinnen, weil zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, zwischen Schweden und dann vor allen Dingen auch Finnland Mitglieder der NATO werden oder geworden sind. Die Vereinigten Staaten können diesen Krieg nicht gewinnen, weil es ihnen nicht gelingt, Russland politisch, wirtschaftlich und militärisch zu schwächen. Russland ist militärisch heute wesentlich stärker, als es vor dem Krieg war. Und politisch hat Russland, ich nenne jetzt einfach nur mal BRICS, nehmen Sie nur die Aufnahme von 6 weiteren Staaten seit Anfang dieses Jahres zur BRICS-Gruppe, darunter auch Saudi-Arabien, ein ganz enger, jahrzehntelanger Verbündeter der Vereinigten Staaten. Auch politisch ist Russland nicht isoliert worden. Auch die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen, weil es ihr nicht gelingt, die Krim und den Donbass, die Region zurückzuerobern.
Warum nicht? Warum nicht?
Weil sie nicht stark genug ist. Die Russen sind so überlegen in jeder Hinsicht. Aber sie sehen ja auch, nachdem die ukrainische große Offensive gescheitert ist, sind die ukrainischen Streitkräfte nicht mehr in der Lage oder jedenfalls nur begrenzt punktuell in der Lage, eine offensive Kriegführung durchzuführen.
Aber deswegen sagt Zelensky ja, das ist ja richtig, Herr Kujat, würde er sagen, wenn er hier dabei wäre. Und genau deswegen frage ich euch ja nach erstens Munition, zweitens nach Luftabwehr und drittens nach diesem Taurus.
Ja, das ist ja der Irrglaube, dass man meint, durch Waffensysteme könnte man einen Krieg gewinnen. Nein. Über Sieg und Niederlage entscheiden nicht Waffensysteme, sondern die Soldaten, die diese Waffensysteme bedienen. Die Front ist die 1300 Kilometer lange Front ist dermaßen ausgedünnt, dass die Russen jetzt in der Lage sind, nachdem sie zunächst in der strategischen Defensive waren, und das waren sie deshalb, weil sie nach dem Clausewitzschen Grundsatz gehandelt haben, mache den Gegner wehrlos, dann kommt alles andere von allein. Das heißt, sie haben also aus der Defensive heraus ganz bewusst die ukrainischen Streitkräfte dezimiert, abgenutzt, sodass sie in der Lage sind, in der sie jetzt sind. Das ist die gegenwärtige Situation. Und Zelensky verlangt weitreichende Waffen. Übrigens hat das sein Oberbefehlshaber schon im September 2022 in einer Studie ausführlich dargestellt. Warum? Weil man damit sozusagen die Unterstützung des Westens aufrechterhalten kann, indem man militärische Handlungsfähigkeit dokumentiert. Aber das wird nichts an der Lage auf dem Kriegsschauplatz ändern. Überhaupt nichts.
Aber wenn Waffen die Lage auf dem Kriegsschauplatz nicht ändern, dann verstehe ich Herrn Clausewitz hin oder her die Kriegsführung nicht. Natürlich ist das doch eine Materialschlacht um Mensch und Material.
Ja, aber die Waffen müssen doch bedient werden. Die kämpfen doch nicht allein.
Aber Sie glauben, die ukrainischen Soldaten können Taurus nicht bedienen?
Für mich ist das eindeutig, dass sie das nicht können. Das hat der Bundeskanzler sehr richtig gesagt. Wissen Sie, das ist ein ganz komplexes System. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn Sie die Ukraine retten wollen,
ja,
an weitere menschlichen Verluste in Hunderttausender Größenordnung und die Zerstörung des Landes verhindern wollen, dann müssen Sie einen Waffenstillstand erreichen und Friedensverhandlungen.
Also Sie glauben tatsächlich, dass
Putin... Ich glaube nicht, sondern ich weiß.
Sie wissen, dass Putin zum jetzigen Zeitpunkt diesen Krieg dann auch tatsächlich abbrechen würde und sein Kriegsziel, die Entnazifizierung der Ukraine und was er alles auch in seinem Interview erst kürzlich mit Tucker Carlson genannt hat, dass er diese Kriegsziele dann aufgibt und einen Friedensvertrag unterschreibt.
Lassen Sie uns mal ganz systematisch vorgehen. Ja. Man muss natürlich fragen, was könnte denn das russische Ziel sein? Ja, was wollen die Russen wirklich erreichen? Und ich habe nicht den Eindruck, jedenfalls ist das die gegenwärtige Situation, dass Russland die gesamte Ukraine erobern will, sondern ich habe eher den Eindruck, dass Russland die vier Regionen in den ehemaligen Verwaltungsgrenzen, also Donetsk, Luhansk, Saporischne und Cherson, konsolidieren will, also die bisherigen Eroberungen konsolidieren will. Und, das ist nicht sicher, aber das halte ich für sehr wahrscheinlich, auch Odessa erobern will. Das hat auch vor allen Dingen historische Gründe, denn Odessa wird von den Russen als urrussische Stadt gesehen. Aber dann zugleich hat das auch eine strategische Bedeutung, weil damit sozusagen der Schulterschluss zu Transnistrien hergestellt werden kann, zu den russischen Streitkräften in Transnistrien und die Ukraine vom Schwarzen Meer abgeschnitten werden kann. Wenn das das Ziel ist, das, was ich vermute, dass Russland verfolgt, warum sollte dann Russland nicht bereit sein, auch zu Verhandlungen zu kommen? Denn Russland erleidet ja auch erhebliche Verluste, nicht in dem Ausmaß wie die Ukraine, aber doch erhebliche Verluste.
Gut, also viele auch ihrer ehemaligen Kollegen, gar nicht zu reden von Tom Enders, ehemals Airbus-Chef, aber auch der ehemalige Brigadegeneral Wittmann, sind der Meinung, dass der Westen hier sich selbst seiner Chance beraubt und dass Putin auch nicht, wie von ihnen angenommen, dort stehen bleiben wird, sondern dass er größere Pläne hat. Auch die hat er eigentlich, wenn man richtig zuhört, in seiner Rede skizziert. Tom Enders nennt Bundeskanzler Scholz den Chamberlain des 21. Jahrhunderts, den Epizer, den, was sagen Sie, Unsinn?
Das ist ja Unsinn.
Ja, begründen Sie mal.
Wissen Sie, ich kann auch nicht in den Kopf von Putin schauen. Genauso wenig wie Herr Enders in den Kopf von Putin schauen kann. Aber die Fakten sprechen eben eine ganz andere Sprache. Wenn das die Absicht gewesen wäre, die gesamte Ukraine zu besetzen, warum hat dann Russland mit 190.000 Mann einmarschiert gegen eine mehr als doppelt so starke Armee, die vom Westen mit modernen Waffen ausgerüstet und ausgebildet war? Das ist so dumm, wir sind doch selbst die Russen nicht. Zweitens, warum hat Russland dann seine im Zuge der Istanbuler Verhandlung seine Truppen aus den besetzten Gebieten um Kiew zurückgezogen? Das hätten sie doch gar nicht tun müssen. Und drittens, Russland ist genauso wie die Vereinigten Staaten daran bemüht, eine direkte Konfrontation mit der NATO zu vermeiden. Wenn sie das gesamte Territorium der Ukraine besetzen würden, dann würden sich sozusagen russische und NATO-Soldaten Auge in Auge gegenüberstehen. Mhm. Und das Risiko, dass es dann zu einem technischen oder auch menschlichen Versagen kommt und eine Eskalation entsteht, die nicht mehr kontrollierbar ist, das ist doch groß. Also verfolgt Russland ein ganz anderes Ziel. Das hat Russland übrigens schon Mitte der 90er Jahre verfolgt. Nämlich, dass eine Pufferzone eingerichtet wird zwischen der NATO und Russland. Und genauso hat es auch Henry Kissinger beispielsweise formuliert, indem er gesagt hat, die Ukraine darf nicht zum Vorposten Russlands gegenüber dem Westen werden und umgekehrt nicht zum Vorposten des Westens gegenüber Russland werden. Wenn sie gedeihen soll und wenn sie weiter an Wohlstand zunehmen soll, dann muss sie eine Brücke zwischen Ost und West sein.
Das heißt, Scholz wäre in Ihrer Diktion nicht der Chamberlain des 21. Jahrhunderts, sondern was?
Ja, ich will ihm kein Etikett ankleben. Also
er würde dann ja das Richtige tun.
Ja, davon bin ich felsenfest überzeugt, dass er das Richtige tut.
Und die Kritik an ihm?
Wer kritisiert ihn denn, Herr Steingart? Nun überlegen Sie doch mal, was sind denn das für Menschen? Ich weiß, dass da wird also auch, werden Leute im deutschen Fernsehen kriegen 10 Minuten Redezeit, die den Bundeskanzler der Lüge bezichtigen, die nicht mal ein Gewehr von einer Gurke unterscheiden können. Ja?
Sie meinen Anton Hofreiter?
Ich meine überhaupt niemanden, sondern da schreibt sogar die New York Times, die Europäer paniken jetzt, weil nämlich auch ihnen inzwischen klar wird, dass im Grunde der Krieg verloren ist für die Ukraine. Das ist doch der eigentliche Grund, weshalb jetzt nochmal versucht wird.
Klar.
Wunderwaffen, jetzt kommen, wissen Sie, wir haben doch unsere Erfahrung mit Wunderwaffen. Es gibt keine Wunderwaffen. Es gibt sie nicht. Sondern das Schicksal, das militärische Schicksal wird auf dem Schlachtfeld entschieden von den Soldaten. Die Wunderwaffen, das haben wir ja diese Erfahrung gemacht, das ist alles politisches Getöse und Blendwerk, nichts weiter. Und das gilt für Taurus genauso wie für alle anderen Waffensysteme bisher auch, die immer als Gamechanger in den Krieg eingreifen sollten.
Herr Kujat, dann sehen wir nach unserem Gespräch auf jeden Fall klarer. Ich bedanke mich für diese wirklich präzise Gegenposition. Es gibt keine Wunderwaffe, ist bei mir hängen geblieben. Vielen Dank, General Kujat.
Alles Gute.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen die Anleger über die EU-Strafe für Apple und wie die Börse darauf reagiert. Das weiß niemand besser als Anne Schwedt in New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, Apple muss ja 1,8 Milliarden Euro Strafe zahlen, verhängt von der EU-Kommission. Aber worum geht es genau und sind 1,8 Milliarden Euro für Apple nicht einfach nur Peanuts?
Ja, es geht da um einen Wettbewerbsverstoß, den die EU da sieht. Apple habe seine marktbeherrschende Stellung bei Musik-Streaming-Apps missbraucht. Konkret geht es darum, dass Apple andere Entwickler von Musik-Streaming-Apps daran gehindert habe, Nutzer über alternative und günstigere Dienste zu informieren. Das sei nach EU-Kartellvorschriften illegal. Für das Vergehen allein sei zwar nur in Anführungsstrichen eine Strafe von 40 Millionen Euro fällig, da das aber für Apple wirklich nur Peanuts gewesen wären, sind es 1,8 Milliarden. Das soll laut EU zur Abschreckung gelten. Der Streit wurde von dem Musikstreaming-Dienst Spotify losgetreten und läuft auch schon seit Jahren. Die finden es nämlich unfair, dass sich Apple bis zu 30% der Einnahmen rausnimmt, wenn Kunden über den Apple App Store bei anderen Anbietern, zum Beispiel bei Spotify, Abos abschließen. Apple will diese Entscheidung aber nicht hinnehmen und will in Berufung gehen. Von Apple heißt es, die EU habe keine Beweise vorgelegt, dass Nutzer geschädigt worden seien. Und ein großer Erfolg von Spotify sei tatsächlich dem Apple App Store zu verdanken. Die Anleger an der Wall Street waren nicht so begeistert von dem Ganzen. Die Apple-Aktie schloss mit einem Minus von 2,5%.
Und dann, Anne, sag mal, Nvidia, der Chip-Hersteller, du hattest ihn ja in deinem Podcast besprochen, eher skeptisch, läuft aber doch ziemlich stark weiter nach oben. Hättest du nicht gedacht, oder?
Ja, da ist die Gier der Menschen immer noch größer als die Vernunft, kann man da nur sagen. Aber Spaß beiseite, gestern gab es einen Plus von 3,6% bei Nvidia. Das lag daran, weil der Hersteller von KI-Servern Supermicrocomputer in den S&P 500 aufgenommen werden soll. Das zeigt, dass es immer mehr offiziellen Zuspruch für die KI-Branche gibt. Was natürlich super ist für die Anleger und einen neuen Hype ausgelöst hat. Ich persönlich habe meinen Einsatz bei der Nvidia-Aktie aber schon längst wieder rausgeholt. Das würde ich übrigens jedem empfehlen, sobald man 100% Profit gemacht hat, dann kann man nämlich nichts mehr verlieren, wenn die Korrektur kommt und die wird kommen. Und wenn die Aktie dann doch noch weiter steigt, dann sind es tatsächlich Unlimited Returns, weil man ja nichts mehr von seinem ursprünglichen Einsatz drin hat. Ansonsten kann ich auch nur empfehlen, sich mal nach alternativen Aktien umzuschauen, die ebenfalls vom KI-Boom profitieren, die aber nicht so massiv überbewertet sind. Eine davon stelle ich zum Beispiel in meinem aktuellen Investment Briefing Podcast vor. Also da unbedingt auch mal reinhören.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Donald Trump sich nicht einmal merken kann, wer eigentlich gerade in den USA regiert. Zumindest hat man diesen Eindruck bekommen bei einem Wahlkampfauftritt in Virginia. Donald Trump verkündete ganz selbstbewusst, selbstverständlich, dass Putin so wenig Respekt vor Obama hätte, dass er jetzt von Atomwaffen reden würde. Dabei regiert im Weißen Haus nicht Obama, sondern Joe Biden, oder?
They were interviewing him 2 weeks ago and they said, what would you advise President Obama? The whole world seems to be exploding and imploding.
Peinliche Stille im Publikum. In Wahrheit hat Obama 2017 doch das Weiße Haus schon verlassen. Naja, es war nicht der einzige Patzer, den der 77-jährige Trump sich in letzter Zeit erlaubt hat. Erst kürzlich verwechselte er Nancy Pelosi, die Demokratin, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, mit der Republikanerin, mit Nikki Haley. Er wollte sagen, er habe Pelosi seinerzeit tausende Soldaten zum Schutz des Kapitols angeboten, aber irgendwie kam er auf Nikki Haley. Die spukt offenbar in seinem Kopf.
Like Nikki Haley is in charge of security. We offered her 10,000 people. Soldiers, National Guards, whatever they want, they turned it down. They don't want to talk about that.
Vorschlag zur Güte. Vielleicht sollten die beiden, also Trump und Joe Biden, einfach nicht zurück an die Hebel der Macht, sondern gemeinsam einchecken bei White House Senior Living, einem von Witzbolden erfundenen Altersheim für abgehalfterte Präsidenten.
White House Senior Living, where residents feel like presidents.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Welt der Sammler gerade so richtig boomt, jetzt auch im Internet. Man kann dort nämlich alles ersteigern.
Jederzeit bereit zu handeln.
70, 60, 63, Deal.
Kleinanzeigen, große Wirkung.
Wir sammeln doch alle irgendwas und sei es Knöllchen vom Ordnungsamt. Das Ersteigern aber ist nicht nur schöner als einfach nur kaufen, es ist auch beliebter. Sagt Ketterwiki, das ist die führende Online-Auktionsplattform für besondere Sammlerstücke. 250.000 Objekte haben einen neuen Besitzer gefunden, 30% mehr als im Vorjahr. Da gibt's also Luxusuhren, Fußballtrikots, die klassische Briefmarkensammlung, aber auch Sammelkarten von Sportlern und natürlich von Pokémon.
Ich musste 487 Booster aufmachen, um diese eine Karte zu ziehen.
Die Karte hatte damals einen Wert von, ich glaube, 100.000 Euro.
Das hat angefangen mit Karten in Zigarettenschachteln. Das war pure Werbung. Das war nicht dafür gedacht, gesammelt zu werden. Aber naja, wie Menschen so sind, kommen sie irgendwie auf die Idee, Sachen zu sammeln.
Das ist meine 200.000 Euro Pokémon-Kartensammlung.
Ähnlich wie an der Börse können äußere Ereignisse die Preise von Sammlergut beeinflussen. Nach dem weltweiten Hype zum Beispiel um den neuen Barbie-Film, da stieg der Wert älterer Barbie-Puppen um rund 20%. Das ist ja das Tolle an dem Boom. Wir können in den Keller gehen und sind reich, denn da liegen sie doch, die alten Briefmarkenalben, die Pokémons und Barbie doch sowieso. Wir fühlen uns heute Morgen reich und hören jetzt gemeinsam Dua Lipa mit Dance the Night, der offizielle Soundtrack von Barbie. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Watch me.